on Air, der WTS-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe zum Thema E-Invoicing. Mein Name ist Jan Hasselmann und ich bin Steuerberater bei WTS in der Serviceline VAT. Und ich sitze mit meinem Kollegen Marcel Müller, ebenfalls aus der Serviceline VAT, zusammen. Hi Marcel.
Moin Jan.
Schön, dass du als Gast hier bist, weil du ja neben technischer auch rechtliche Erfahrung in deiner Beratung vereinst. Und deswegen bist du der perfekte Gast für unsere erste Folge. Ich habe mal ein provokantes Zitat, das ich von einem Mandanten mitgebracht habe, mitgebracht, um einzuleiten. Die Rechnung ist doch ganz einfach. Wir verschicken schon seit Jahren E-Mails mit PDF-Anhängen. Was sagst du dazu, wenn du sowas hörst? Wie kannst du das einordnen?
Ja, oder benutzen EDI-Verfahren, ne? Also kommt da von vielen Richtungen. Ja, im Prinzip hast du eigentlich so von der Erfahrung her die Hälfte von unseren Mandanten jetzt eigentlich direkt schon abgeholt, ja? Also im Prinzip ist es Hälfte-Hälfte, ja, um es kurz zu machen. Die eine Hälfte sagen, okay, ich bin völlig überfordert, weil das ist mir alles viel zu technisch. Da ist eine XML-Datei, ich kann es gar nicht lesen. Und die andere Hälfte, wie du schon sagst, ne, die sagen, okay, ist doch ein alter Schuh, wir nutzen das schon seit Jahren. Generell E-Rechnungen, auch wenn es ja da irgendwie eher elektronische Rechnungen an sich waren, jetzt nicht in der neuen Definition unbedingt, aber die sind das einfach schon mehr gewohnt, genau.
Und genau deswegen machen wir ja die Reihe und beleuchten die E-Rechnung aus verschiedenen Blickwinkeln, prozessual, für die einen Ausgangsseite, aber auch technisch, Lösungen für SAP-Mandanten, für Mandanten, die andere ERP-Systeme als SAP benutzen und gehen zum Schluss auch noch auf Archivierung ein, um eben alles abzudecken und um einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Aber fangen wir vielleicht mal ganz vorne an, wie die E-Rechnung in Deutschland eingeführt wurde, Marcel.
Genau, also wenn wir im Prinzip mal zurückgehen, das war so, war ja Frühjahr 24, das Wachstumschancengesetz, das war noch alte Bundesregierung, ne? Das fühlt sich ja Ewigkeiten an. Aber genau, in dem Wachstumschancengesetz war das damals mit als Punkt drin, das Thema E-Rechnungen. Und damals eigentlich relativ schmal gehalten. Also wenn man sich mal damals das Gesetz anguckt, da waren andere Themen wesentlich länger. Deswegen war es ja dann auch gut, dass dann irgendwann das erste BMF-Schreiben kam, letztes Jahr dann im Oktober. Und ja, wenn wir jetzt einmal mal sagen, okay, von wo kommen wir? Also was war einmal? Wo stehen wir gerade und wo geht's mal hin? Ne? Dann ist, wie gesagt, das Wachstumschancengesetz der Anfang. Und wenn wir jetzt mal im Prinzip so tun, als würden wir jetzt im Prinzip letztes Frühjahr direkt nach rauskommen, das Wachstumschancengesetz, was wäre der ideale Angang gewesen? Ne? Es waren jetzt natürlich, ich weiß, in der Praxis haben wir auch alle erlebt, war es dann schon irgendwie so, dass viele erstmal abgewartet haben, dass viele auch vor allen Dingen das erste BMF-Schreiben abgewartet haben, weil das natürlich nochmal viel klargestellt hat, wie gesagt. Wachstumschancengesetz war sehr kurz gehalten, von daher war das schon wichtig. Aber wenn man idealtypisch rangegangen wäre, ne, was hätte man alles überdenken müssen und was wird ja dann auch in den nächsten Folgen Teil dieses Podcasts? Dann hätte man eigentlich denken müssen, okay, wir als Konzern, also ich nehme jetzt einfach mal einen Konzern, das trifft natürlich Mittelständler, keine Unternehmen, trifft die Regelung natürlich genauso, aber wir denken jetzt einfach mal im Konzern. Ich habe ganz viele Gesellschaften, dementsprechend habe ich ganz viele Länder, das heißt nicht nur Deutschland, natürlich das Wachstumschancengesetz war jetzt E-Rechnung in Deutschland, aber ich habe ganz viele Länder, ich habe ganz viele Gesellschaften mit ganz vielen, im Zweifel Subsystemen, irgendwelchen Rechnungsstellungssystemen, Ordersystemen etc. Das heißt, ich habe eine sehr, vielleicht schon eine sehr gewachsene Systemlandschaft, ich habe, wie gesagt, viele Länder im Scope etc. Und dann muss man da jetzt das Thema E-Rechnung sowohl in Deutschland natürlich als auch im Ausland hinbekommen und das dann noch mit vielen technischen Komponenten, das ist natürlich dann schon herausfordernd für viele.
Wenn ich so meinen Eindruck schildern kann, viele Mandanten haben auch erstmal Anfang 25, als sie empfangsbereit sein mussten für E-Rechnung auf der Eingangsseite ein Pflaster auf das ganze Thema geklebt, sage ich mal provokativ, haben externe Dienstleister nicht voll in den Prozess integrierte Lösungen gewählt, um überhaupt bereit zu sein, es zu verarbeiten, aber haben noch nicht das volle Potenzial ausgeschöpft. Ist das auch dein Eindruck?
Ja, genau. Ich meine, natürlich, also muss ja sehen, jetzt Wachstumschancengesetz hat ja erstmal nur gesagt, ab 25 ist Eingangsseite, wenn ich eine bekomme, dann muss ich sie auch verarbeiten, das ist Pflicht. Aber auszustellen ist ja dann erst ab, ja, 27, für manche erst ab 28, Pflicht. Und dementsprechend waren ja auch nicht sofort alle betroffen. Also im Prinzip nur die E-Rechnungen empfangen. Und das können natürlich jetzt bei manchen, können das, ich sag jetzt mal, aber Tausende sein, vielleicht sogar in die Millionen gehen, keine Ahnung, wie viele Rechnungen Unternehmen dann so über so eine Konzerngruppe im Monat, im Quartal etc. empfangen. Aber für manche waren das auch nur 7 Rechnungen und das vielleicht auf ein halbes Jahr gesehen. So, und da ist es natürlich dann logisch, dass man erstmal sagt, okay, wir überlegen uns jetzt vielleicht was für die Übergangszeit, weil wir brauchen nicht direkt die ganz große Lösung. Und dann, wie du sagst, kleben erstmal ein Pflaster drauf. Und dann überlegen wir uns aber, nutzen diese 2 Jahre, nutzen, um uns eigentlich eine wirklich konsistente Lösung aufzubauen. Ja, dass man sagt, okay, die funktioniert von unserem System, von unserem gesamten Scope, alles, was wir bedenken müssen, von vorne bis hinten.
Dazu kommt jetzt ja im Sommer auch noch die Klarheit durch die endliche einstimmige Verabschiedung von WIDA auf EU-Ebene und eben der Zeitplan, der dahinter steht, und sind jetzt auch viel klarer und können deswegen auch schon uns darauf ausrichten. Und was wird in der EU passieren ab Mitte 2030? Wir werden auch EU-weit für EU grenzüberschreitende Rechnungen im B2B-Bereich die E-Rechnungspflicht bekommen, nach dem EU-Standardformat 16931, und werden dann die Herausforderung haben, und das wird für viele Unternehmen, glaube ich, echt nach meinem Gefühl eine Herausforderung, E-Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Leistungserbringung auszustellen. Ausnahmen gibt es dann für Sammelrechnungen. Und gleichzeitig wird es das grenzüberschreitende transaktionale B2B-Reporting geben, was eben die zusammenfassende Meldung ersetzt. Marcel, und wenn wir das jetzt in Betracht ziehen, dass wir jetzt Klarheit haben, ist es dann nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, nochmal über diesen voll integrierten Ansatz, von dem du gesprochen hast, nachzudenken?
Absolut. Und da sind 2 Messages im Prinzip wichtig, die ich auch bei Mandantengesprächen immer versuche mitzugeben. Natürlich, es ist ein großes Thema, und wie du es schon sagst, einheitlich denken oder was hast du gerade benutzt für eine Formulierung, die war eigentlich ziemlich gut?
Voll integriert.
Voll integriert, super. Genau, also dass man wirklich sagt, okay, wir versuchen alles mitzudenken, weil viele sehen darin nur wieder so eine Auflage, so eine Bürde, aber das Wachstumschancengesetz, wenn man mal guckt, woher das kommt, das soll eigentlich für eine Digitalisierung der Wirtschaft sagen. Man hat einfach gesagt, okay, das geht uns hier vielleicht nicht schnell genug. Man hat es auch vorher schon im B2G-Bereich probiert, das wird jetzt auch langsam, aber man versucht ja die Wirtschaft zu digitalisieren. Und wir merken bei vielen Mandanten, dass das viele, also wirklich sehr viele Chancen bietet, im Sinne von, wir müssen jetzt hier gerade nochmal alles überdenken. Und okay, das ist eigentlich schon seit Jahren Thema. Und jetzt gehen wir es einfach mit an, mit dem Thema E-Rechnung, weil jetzt müssen wir es überdenken und dann gehen wir es an. Und dann ist es quasi die eigene Message, wirklich voll integriert zu denken. Also wenn man das Thema jetzt einmal angeht, dann bringt jetzt alles auf den Plan. Also dann wirklich guckt euch alles nochmal an und versucht wirklich einen guten Ansatz. Und in dem Zusammenhang auch wirklich alle Schnittstellen, weil E-Rechnung ist ein Schnittstellenthema. So, das vergessen viele. Das heißt, du hast nicht nur die Steuerabteilung und du hast nicht nur IT, weil manche betrachten das, okay, das ist doch ein IT-Thema, okay, das ist doch, kommt doch aus dem Steuerbereich. Nein, es ist ein Schnittstellenthema. Und es ist nicht nur Steuer, es ist nicht nur IT, es ist Buchhaltung, es ist im Prinzip Einkauf, Verkauf. Du hast ganz viele Prozesse, wo du jetzt eine super Chance hast, das wirklich voll integriert zu denken und wirklich eine gute, durchgehende Lösung da nochmal ranzugehen. Das ist die eine Message. Und die andere Message ist, das klingt jetzt sehr viel, aber das ganze Thema kannst du im Prinzip in Päckchen angehen, in Modulen. Du musst nicht alles auf einmal. Klar, am Anfang solltest du dir einen sehr, sehr sauberen Ist-Zustand erarbeiten und du solltest dir auch ein gutes Ziel bilden, einen guten Soll-Zustand erarbeiten. Das ist im Prinzip die Ausgangslage. Und dann kannst du aber sagen, wo liegt denn unsere Prio? Was gehen wir als erstes, weil das müssen wir angehen? Und was haben wir aber vielleicht noch identifiziert und was gehen wir im nächsten Schritt an? Nicht alles auf einmal machen. Zwar alles mit einmal denken, aber dann nach und nach angehen. Und das sind eigentlich so 2 Messages, die ich immer mitgebe und wo ich auch sage, keine Panik. Das ist schon ein umfangreiches Thema, aber kriegt man alles hin.
Ich habe letztens mit Mandanten gesprochen, um nur mal zu zeigen, wie früh eigentlich diese Pflicht zu denken in der Systemlandschaft anfängt. Es fängt nämlich bei den Stammdaten an. Ich habe mit Mandanten darüber gesprochen und das ist bei vielen Mandanten in den Stammdaten aktuell noch gar kein entscheidender Faktor. Wenn ich an die Umsetzung nach dem Wachstumschancengesetz in Deutschland denke, dann muss ich gegebenenfalls auch EU-Unternehmern unter bestimmten Voraussetzungen jetzt schon ab 27 oder 28 E-Rechnungen schicken, wenn eben die Leistung an eine Betriebsstätte des ausländischen Unternehmers im Inland erbracht wird. Und wo habe ich aber dieses Kriterium in den Stammdaten gerade und kann das dafür nutzen und kanalisieren? Und das ist ein Problem. Und diese Stammdatenpflege ist so aufwendig und komplex bei Unternehmen, dass es da schon anfängt.
Genau, perfekt beschrieben. So. Und klar haben wir jetzt noch mit dem 2. BMR-Schreiben, haben wir jetzt bei vielen Dingen nochmal Klarheit bekommen. Das war glaube ich, nochmal gut. Das ist ja so ein bisschen von der Reihenfolge. Das 1. BMR-Schreiben hat im Prinzip eigentlich erstmal komplett grundsätzlich das Thema aufgeräumt. So, dass man sagt, okay, es gab hier ganz grundsätzliche Fragen und dazu äußern wir uns jetzt mal. Und dann gab es natürlich ganz viele Eingaben von Verbänden und dann wurden jetzt wirklich nochmal Detailthemen aufgegriffen. Ne? Zum Beispiel die drei Fehlerarten, die jetzt unterschieden werden, ja, als ein Beispiel.
Genau, es gibt jetzt nach dem BMF-Schreiben, was ja am 15. Oktober diesen Jahres jetzt erschienen ist und zu begrüßende Klarheiten bringt, aber auch noch nicht vollumfänglich, es bleiben viele Fragen auch noch offen, haben wir jetzt diese drei Fehlerarten. Wir haben auf der einen Seite Inhaltsfehler, die 14.4, also die umsatzsteuerlichen Pflichtrechnungsangaben betreffen und deswegen immer zu einer Problematik mit dem Vorsteuerabzug führen. Wir haben Formatfehler, die das Format der E-Rechnung betreffen, die aktuell noch nicht zu einem Vorsteuerabzugsproblem führen, weil wir eben aktuell noch den Fallback in der Übergangsfrist in Deutschland haben auf die sonstige Rechnung, die ja jedes Format noch haben darf aktuell. Und wir haben Geschäftsfeldregelfehler, die beides sein können in der Ausprägung, sowohl das eine als auch das andere. Und da schafft das BMF-Schreiben Klarheit und empfiehlt, und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, die Validierung von E-Rechnungen vorzunehmen, die technische Validierung, ganz wichtig. Inhaltlich kann ich keine Aussage treffen. Wenn ein Feld befüllt ist, heißt es noch nicht, dass es auch sinnvoll befüllt ist. Denken wir zum Beispiel an die Leistungsbeschreibung. Ich kann auch bei der Validierung, bei der technischen Validierung ein X in das entsprechende Feld setzen und habe dadurch keine Aussagekraft, ob das einer vollumfänglichen Leistungsbeschreibung im umsatzsteuerlichen Sinne gerecht wird.
Absolut, genau das sind die Themen. Im Prinzip, was ist in den letzten Monaten viel mehr auf den Plan getreten? Also jetzt natürlich durch das BMF-Schreiben hast du schon gesagt, da wurden vereinzelte Themen aufgegriffen, die Validierung wurde aufgegriffen, ganz großes Thema in den letzten Monaten, was immer wieder von Mandanten kam, deswegen natürlich auch dann von den Verbänden adressiert wurde, ganz klar. So, wir haben die drei Fehlerarten, wo es echt gut ist, dass man die jetzt einfach mal benennt und auch mal unterscheidet, also dem Kind quasi einen Namen gibt, ne? Dass man wirklich mal sagt, okay, wir haben drei Fehlerarten und die kommen von da. Und der Fehler quasi ist jetzt zum Beispiel rechtlich wichtiger, der andere ist vielleicht eher technisch wichtiger, ne? Und dann aber auch die Unterscheidung trifft. Also sehr, sehr gute Klarstellung aus meiner Sicht. Und dann hast du aber sehr, sehr viele sehr detaillierte Probleme, wie ich finde. Zum Beispiel, also eins der Themen, was vielleicht gar nicht immer so auf den ersten Blick so wahrgenommen wird, aber das Thema mit Rechnungsdatum, also Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum, so rum. Ne? Was bei vielen Mandanten ja auch oftmals auf der Rechnung stand und dass man einfach sagt, bei sonstigen Rechnungen geht es natürlich wie vorher auch, klar, weil eine sonstige Rechnung kann aus mehreren Dokumenten bestehen, klar. Aber bei E-Rechnungen muss einfach der Leistung oder das Datenfeld für den Leistungszeitpunkt befüllt werden. Das sind so Klarstellungen, die vielleicht erstmal gar nicht so prominent auffallen, weil was machen die meisten? Die gucken, okay, momentan ist noch die Eingangsseite ein bisschen wichtiger. Was ist mit dem Vorsteuerabzug? Ne, da gucken dann viele drauf, aber diese ganzen Klarstellungen, das sind wirkliche Praxisprobleme gewesen in den letzten Monaten, ja, wo ich sage, sehr, sehr gut, dass die Themen jetzt so aufgenommen wurden.
Und auch dann die Frage, wo kriege ich das aus meinem System überhaupt her, dass ich nicht Rechnungsdatum auch gleich Leistungsdatum draufschreibe, sondern wirklich die Information aus meinem Vorsystem mir rechtssicher in die Rechnung ziehen kann.
Genau das ist es. Ja. Manchmal muss man dann auch irgendwas mappen vielleicht technisch, genau. Aber das sind auf jeden Fall gute Themen. Generell die technischen Themen sind in den letzten Monaten immer wichtiger geworden, weil man auch einfach merkt, dass bei vielen Mandanten so dieses erste Grundverständnis da ist. So, okay, wir haben das Thema verstanden, wir wissen damit umzugehen, wir wissen, was wir zu tun haben. Und dann ist halt wirklich der zweite Schritt so, wieder Schnittstellenthema, ganz wichtig. Wir haben jetzt hier Datenfelder, die müssen befüllt werden. Und dann geht es einfach los schon bei, ist das jetzt ein optionales Datenfeld, ist das jetzt vielleicht ein bedingtes, ist es ein verpflichtendes Feld, ne? Und das ist auch wieder, weil dann viele denken, ja gut, jetzt geht es um Datenfelder, also ist das jetzt nur ein IT-Thema? Nein, da spielt ganz viel Steuerrecht mit rein. Ja, weil wie du mit der Leistungsbeschreibung war ja ein super Beispiel, dass du da sagst, okay, da kann was drinstehen, aber vielleicht ist es aus umsatzsteuerlicher Sicht gar nicht ausreichend für eine Paragraph 14 Absatz 4 Prüfung. Ne? Das sind Probleme, die wir in der Praxis immer häufiger sehen. Und auf der anderen Seite eigentlich im Prinzip im Gegensatz dazu ein ganz weiches Thema, was auch mehr quasi noch aus dieser theoretisch-rechtlichen Richtung kommt. Ich weiß jetzt nicht, dafür gibt es sicherlich jetzt noch keinen Begriff. Man kann es nennen, wie man möchte, Roadmaps, Country Maps. Keine Ahnung, also im Prinzip geht es darum, wenn ich wieder, ich sage jetzt mal, ein bisschen größere Gesellschaft habe, vielleicht mit einer Konzernstruktur oder auf jeden Fall, wie gesagt, ein paar Gesellschaften mehr, die in vielen Ländern aktiv ist, dann muss ich, wie gesagt, nicht nur deutsche Regeln in Bezug auf E-Rechnungen berücksichtigen, sondern da muss ich vielleicht auch noch gucken, ja, was macht denn gerade Polen, was macht denn Rumänien, was macht Belgien? Oder sind wir irgendwann bei der Frage, welche Formate muss ich mitdenken, welche Zeitpunkte muss ich mitdenken, muss ich eventuell wie bei Ungarn schon E-Reporting mitdenken? Das sind alles so Fragestellungen und da kann man natürlich dann immer wieder so Übersichten erstellen und die im Prinzip immer wieder aktualisieren, ne? Weil, wie gesagt, mindestens die EU muss man da da auch langsam wirklich immer stärker mitdenken, weil immer mehr Länder das natürlich auch erstmal für sich einführen, bis dann irgendwann wieder auch greift, ja.
Und wie ist deine Erfahrung, wie man das hinbekommt, da einen guten aktuellen Überblick zu behalten bei den Themen in der EU?
Ja, das ist natürlich, das ist eine gute Frage, das ist eine große Frage, Jan, ja, Überblick. Also im Prinzip, es hilft nichts anderes, außer sich immer wieder zu informieren. Also, weil ich kann dir ganz ehrlich sagen, das ändert sich so schnell, ne? Irgendwie, die eine Woche denkst du noch, naja, in Kroatien, das dauert noch. Und plötzlich kommt dann ein Beschluss. Ich meine, ich gucke ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, kroatisches Fernsehen oder so, ne? Das heißt, du bist ja da nicht unbedingt up to date, ne? Und dann muss man sich da auch immer wieder reinlesen. Wir behalten natürlich, wir müssen ja einfach, weil wir die Themen natürlich beraten, immer wieder einen Überblick behalten. Natürlich, wir tauschen uns da auch ziemlich gut mit unseren ausländischen Kollegen aus, ne, wenn es irgendwelche Themen gibt. Aber auch von Mandantenseite ist der Tipp, immer wieder dranbleiben. Und wenn man das irgendwie machen kann, dass man sich wirklich so fortlaufende Übersichten basteln kann, dass man einfach nur sagt, die will ich jetzt, keine Ahnung, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, was man sich auch immer für einen Rhythmus nimmt, aber die will ich geupdatet haben, damit ich immer mal wieder weiß, wo kommt was. Das muss ich mitdenken, das muss ich in meine Systemlandschaft auch mit reindenken oder abbilden können. Ich glaube, da gibt es irgendwie keinen besseren Ratschlag als wirklich stay informed.
Gibt es denn hinsichtlich Übermittlungsplattformen schon Tendenzen in der EU, weil es wird immer über eine PEPPOL-Lösung zum Beispiel diskutiert? Gibt es da aus deiner Sicht Tendenzen und kann man den Mandanten jetzt schon empfehlen, sich dahingehend zu informieren und Einführungen vorzunehmen oder zu planen?
Ganz ehrlich, man sollte es mitdenken, auf jeden Fall. Das ist wieder so, wo ich sage, am Anfang muss man saubere Arbeit machen. Also ich denke wirklich, sauberer Ist-Zustand, ganz wichtig. Und dann auch, wo wollen wir hin? Und da sollte man das kurz mal mitdenken. Und gerade so Plattformen wie Pebble. Ich meine, Pebble macht gerade relativ viel. Man kann es ja an das Format zum Beispiel in Belgien denken. Sie haben jetzt auch mit dem PINT-Format, mit dem Pebble International, versuchen sie auch noch über die EU hinaus E-Rechnung oder vom Format her zu harmonisieren. Sie machen relativ viel, von daher ist es natürlich naheliegend, dass das ein Player sein wird. So auch von der Plattform her, von dem Netzwerk her, was da alles ist. Aber ich würde mich darauf jetzt nicht festlegen. Es ist viel zu früh tatsächlich zu sagen, welches Format, welche Syntax, was auch immer, setzt sich jetzt durch. Und Plattformen gehören genauso gut dazu. Sollte man mitdenken, man sollte vielleicht auch überlegen, kann ich das am Ende vielleicht irgendwann gut auch per Schnittstelle hinzufügen? Aber das sind Sachen, die hängen sowas von im Einzelfall ab. Also wirklich, und da werden wir in den nächsten Folgen dann drauf eingehen auch noch. Das sind wirklich Dinge, wo so dieser Lieblingssatz von Beratern hängt vom Einzelfall ab. Da kann man keine generelle Aussage machen, ja.
Aber ist schon ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt ja gesehen, wir kommen von den rechtlichen Rahmenbedingungen immer mehr in die technischen Fragestellungen. Und in der nächsten Folge erfahren Sie, wie der Rechnungseingang im E-Invoicing digital strukturiert und optimiert werden kann. Und dafür laden wir unsere technischen Experten ein. Und wenn Sie jetzt schon Fragen haben zum E-Invoicing, die sich aus dieser Folge ergeben, können Sie die gerne adressieren an podcast@wts.de. Vielen Dank.
Tax on Air, der WTS-Podcast.